3:2 für Union nach 0:2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, wir haben Montag, den 15. Februar 2021. Es ist eine knappe halbe Stunde später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton nach dem Auswärtssieg, dem dritten in Folge, zu Gast beim 1. FC Nürnberg vom gestrigen Sonntag. Das Spiel endet mit einem 2:1 Sieg für den FC St. Pauli. Burgstaller, wer auch sonst, bringt uns in der 45+1 in Führung. Das 2:0 besorgt Omar Mamouche durch Foulelfmeter in der 65. Der Club kommt dann nochmal ran in der 77. durch Burkowski per Kopfball. Aber dabei bleibt es dann auch. Ich bin Yannick und zu Gast ist wie schon im Vorgespräch der Fadi. Moin.
Hallo Yannick.
Schön, dass du wieder da bist. Ja. Lass uns da erstmal einsteigen. Du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, du warst nicht vor Ort, wie es vielleicht sonst zu Nicht-Pandemie-Zeiten wahrscheinlich der Fall gewesen wäre. Wie hast du denn den Spieltag gestern so verbracht?
Ich saß wie seit nun fast einem Jahr schon im Homeoffice und habe mir das Spiel im Fernsehen angesehen, wie alle anderen Menschen oder die meisten anderen Menschen auch.
Ja, ich glaube sogar selbst die Reporter des Bezahlseins sind nicht immer vor Ort, sondern gucken das auch irgendwie aus ihrem Studio in Unterföhring oder wo immer die sitzen.
Ja, genau. Also es wäre mir möglich, ins Stadion zu gehen. Es ergibt zurzeit wenig Sinn, weil da diese Pandemie ist und man im Stadion weder mit dem Trainer noch mit den Spielern direkt sprechen kann in Nürnberg und alles sowieso über den Laptop läuft und deshalb bleibe ich dann daheim sitzen.
Was schade ist, sonst hättest du nämlich den Kollegen des Bezahlseinders das mitgeben können, was du in unserem Vorgespräch gelernt hast, nämlich wie man unseren euren Neuzugang ehemals bei uns spielend Mats Mölledali ausspricht. Das hat der Kommentator einfach nicht hinbekommen.
Ich hätte es fast wieder verlernt, nachdem ich diese Übertragung angesehen habe, aber ich bleibe bei Mats Mölledali.
Sehr gut. Und er war auch ganz erstaunt, dass irgendwie wieder ein paar einzelne St. Pauli-Rufe zu hören waren. Ich weiß nicht, ob du das im Fernseher auch mitbekommen hast.
Ja.
Das war ihm völlig fremd. Und er sagte dann, na, das werden ja wahrscheinlich dann irgendwie Offizielle sein, wo wir uns dann nur hier anguckt haben, meine Freundin und ich auf der Couch. Ja, unsere Vereinsoffiziellen sind auch Fans. Die kommen, also unser Präsidium und Aufsichtsrat kommen zu großen Teilen aus der mehr oder weniger ehemals aktiven Fanszene. Natürlich sind sie da jetzt anderweitig involviert, aber ja, die haben auch schon ganz normal als Fans auf der Tribüne gestanden.
Das ist beim 1. FC Nürnberg mit seinem Aufsichtsrat nicht anders. Auch der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Thomas Gretlein ist einer, der in dieser Pandemie berühmt geworden ist für seine Anfeuerungsrufe. Ich glaube, das war auch beim ersten Spiel nach der Pause in der letzten Saison auf St. Pauli so, dass man da Dr. Thomas Gretlein auch sehr lautstark gehört hat.
Ja, so sollte es doch auch sein. Also nicht, dass man irgendwelche Leute, die da, ja gut, Ahnung ist immer gut, aber sie sollten auch einen deutlichen Bezug zum Verein haben und auch schon mitgelitten haben und mitgejubelt haben. Sonst kann man, glaube ich, nicht so ganz verstehen, gerade bei so traditionsreichen Clubs wie unseren beiden, was da überhaupt alles hintersteckt.
Auf jeden Fall.
Gut, genug der Vorrede, kommen wir mal so ein bisschen. Wir springen zwar hinter das Spiel, weil wir über euren Trainer sprechen, den wir im Vorfeld ja auch thematisiert haben, wie denn da seine Position momentan ist. Du warst da überzeugt, dass er sich wahrscheinlich halten wird, wenn ich mich recht erinnere.
Ja.
Er ist nach dem Spiel gefragt worden, dass ein Matchplan nicht zu erkennen gewesen sei und hat daraufhin mit einer sehr ausführlichen Taktikanalyse den Fragenden erstmal zum Stillschweigen verdonnert. Also der hat da wirklich sehr souverän reagiert und hat, glaube ich, nur Taktikexperten wie unseren Tim hier vom Millern-Ton-Blog begeistern können und wahrscheinlich auch bei denen irgendwelche kleinen Fragezeichen, aber umso größer waren die auf jeden Fall bei mir. Hast du den Mitspann erkannt und kannst du verstehen, dass er da so ein bisschen säuerlich reagiert hat vielleicht?
Ich bin tatsächlich auch einer von denen, die Matchpläne eher selten erkennen. Ich habe aber seine Antwort immerhin nachvollziehen und verstehen können. Also es war ja so, dass er doch sehr angefressen war nach dieser Niederlage und für seine Verhältnisse erstaunlich viel auf die eigene Mannschaft geschimpft hat. Und dann kam diese Frage, die vollkommen legitim war, aber die man auch aus seiner Sicht sehr leicht als provokant interpretieren konnte nach dem Matchplan. Dann hat ein bisschen gezögert und hat dann eine Antwort gegeben, die man vielleicht ein bisschen als oberlehrerhaft verstehen kann. Aber es war auch eine okaye Antwort, fand ich. Also er hat von asymmetrischen Linksverteidigern gesprochen und einem breitziehenden linken Zehner. Aber wenn man sich das Ganze mal in Ruhe anhört, ohne Emotionen, dann fand ich es im Nachhinein doch alles verständlich, was er da gesagt hat. Aber dadurch ist er zu einem kleinen Internetphänomen geworden und viele alte weiße Männer arbeiten sich jetzt an ihm ab, die gerne es hätten, dass der Fußball einfach nur weiterhin aus Kratzen, Beißen und geht's raus und spritz Fußball besteht.
Ja, das ist ja gerade vielen altgedienten, die immer noch irgendwie in diesem Fußball rumlaufen, auch wenn sie hauptsächlich Werbung machen und vielleicht mal in Doppelpass eingeladen werden.
Ja.
Die reden ja dann immer ein bisschen abfällig von diesen Laptop-Trainern, belegen das auf jeden Fall durchaus negativ, wobei man ja wirklich sagen muss, ne, dass jemand, der Ahnung davon hat, wovon er spricht, ja nicht gleichzeitig auch heißen muss, dass er nicht auch für diese, ja, wie du so genannt hast, alten Werte mit Kratzen, Beißen und so auch stehen kann.
Ja, genau. Also ich sehr viel Aufregung. Ich sehe es eher wieder aus der entspannten Perspektive und denke mir, lustig, wie viele Menschen sich über Dinge empören, wenn einer eben in seiner Berufssprache über ein Fußballspiel spricht. Ich glaube, er wollte ein bisschen zurückprovozieren und das ist ihm eindeutig gelungen. Besser zumindest als der Mannschaft es gelungen ist, diesen Matchplan umzusetzen.
Definitiv. Und dann gehen wir doch gleich mal auch ins Spiel rein. Zumindest die ersten 15, 20 Minuten, fand ich, konnte man durchaus sehen, was ihr da vorhabt, nämlich durchaus früh drauf zu gehen, aggressiv zu pressen, sodass uns gar nicht viel gelungen ist in den ersten Minuten und wir uns auch durch zwei taktische Fouls in der 8. und 16. direkt mal die Innenverteidigung sich komplett gelb vorbelastet hat, weil sie einfach kein anderes Mittel mehr gesehen haben als eure Angreifenden da mit rüden Mitteln und was halt dann ein taktisches Foul ist, zu stoppen. Wie haben die ersten 20 Minuten, sagen wir mal, bevor es dann ja auf eurer Seite ein bisschen kritisch wurde durch eine Verletzung, wie haben dir die ersten 20 Minuten gefallen?
Die ersten 10 Minuten, würde ich sagen, fand ich tatsächlich okay bis gut vom ersten FC Nürnberg. Allerdings ist es tatsächlich auch was man in dieser Saison schon häufiger gesehen hat, dass das dann sehr schnell wieder in sich zusammenbricht und so war es auch am Sonntag, dass aus diesen ersten 10 Minuten, die ja jetzt auch nicht die Riesenchancen gebracht haben. Ich glaube, Nikola Dovedan hatte nach 9 Minuten mal so einen Abschluss, der ein bisschen gefährlich war, aber danach hat man schon gemerkt, warum St. Pauli gerade im Flow ist und der erste FC Nürnberg eher nicht. Also 10 gute Minuten bis okay und dann ein Spiel, wie man es schon oft gesehen hat in den letzten 2-3 Jahren beim Club.
Ja, also Dovedan war da, ich glaube, der Winkel war auch einfach sehr spitz und dann muss Stojanovic einfach nur die Ecke zumachen und sich möglichst groß machen, um den abwehren zu können. Da war ja viel kam da mehr nicht, sondern wie schon angesprochen, dann in den 21. die Verletzung von Knote. Sehr bitter, gerade erst zurückgekommen, irgendwie von einem Außenbandanriss oder sowas ähnlichem.
Ja.
Und dann musste er direkt wieder raus und Lataya kam. Was hast du gedacht in dem Moment, so früh wechseln müssen und dann auch noch auf der Position? Wie dramatisch hast du es eingeschätzt?
Ja, war bitter für den ersten FC Nürnberg. Beide nominellen Rechtsverteidiger eh schon nicht dabei und dann noch den verlieren, der die Rolle noch am ehesten ausfüllen kann. Lataya ist einer, der in seiner kompletten Karriere, ich glaube, ein bisschen mehr als 20 Minuten Rechtsverteidiger gespielt hat und das in dieser Saison, als er auch schon mal da einspringen musste. Und der Rest ist eigentlich bei ihm eher im linken offensiven Bereich zu sehen. Also ja, da wusste man, dass es schwierig wird, wobei auch er das in Ordnung gelöst hat, finde ich. Ein paar Fehlpässe gleich zu Beginn gespielt, aber dann hat er sich einigermaßen gefangen.
Und hat sich ja dann in der zweiten Hälfte auch noch hervorgetan als Vorlagengeber zum Anschlusstreffer, aber genau, dazu kommen wir später. Dann ging es nämlich auf unserer Seite los. Wie gesagt, am Anfang hatten wir ein bisschen Probleme, da überhaupt ins letzte Drittel zu kommen. Und dann ging es los, Riesenchance für Paccarada im zweiten Anlauf sozusagen, der dann links also am Tor vorbei verzieht. Eigentlich mit seinem starken linken Fuß, Lattentreffer von Burgstaller, ein Kopfballversuch von Ziereis. Da hatten wir schon ein Schussverhältnis von 9-4 Schüssen aufs Tor zu dem Zeitpunkt, kurz nach einer halben Stunde. Dann akrobatischen Fallrückzieher von Chiré. Also die Chancen häuften sich, aber der Ball wollte einfach nicht ins Netz. Und ich habe so ein bisschen befürchtet, okay, ja, wir bemühen uns, aber nicht, dass wir jetzt bei euch wieder das alte Muster zurückfallen, weshalb wir bis vor einigen Spieltagen, nachdem wir diese furiose Serie gestartet haben, dass wir so viel, viel tun, aber uns nicht belohnen. Hab's dann auch zwischendurch getwittert, jetzt belohnt euch doch endlich mal. Weil wenn du dir dann in dieser Phase durch einen blöden Konter, und das war ja wirklich was euch gerade in der ersten Viertelstunde ausgezeichnet hat, dass wenn ihr den Ball bekommen habt, dann wirklich schnell umschalten konntet. Und wenn du dir dann so ein Ding fängst und die ganze Arbeit eigentlich für den Arsch war, auf Deutsch gesagt, kann das Spiel in eine ganz andere Richtung gehen.
Ja.
Aber man muss auch sagen, ne, wenn du die Treffer machen würdest, dann die Doppelchance von Marmoush und Burgstaller in der 38. wo Martinia da auf dem Boden liegend noch versucht, den Ball irgendwie vom Tor wegzuhalten, dann noch ein Verteidiger mithilft. Ja, eigentlich hätte es da schon 2-3-0 stehen müssen.
Auf jeden Fall. Also ein sehr gutes Auswärtsspiel des FC St. Pauli, würde ich sagen. Bisschen begünstigt durch unter anderem Lukas Mühl, den Innenverteidiger des Clubs, der nicht seinen allerbesten Tag erwischt hat, würde ich mal so sagen. Und dann doch vor allem Burgstaller die ein oder andere Möglichkeit aufgelegt hat.
Ja, der hat dann nämlich dann wirklich noch getroffen. Wahrscheinlich hatte sich Nürnberg oder hattet ihr euch schon erhofft, dass es zumindest mit dem Unentschieden in die Pause geht und damit in der zweiten Hälfte wieder nochmal an die ersten 15, 20 Minuten anknüpfen kann, aber durch einen Angriff, also Mühl will den klären, klärt ihn aber eigentlich genau in die Beine von Burgstaller und der kann dann über rechts gehen und den mit dem Außenriss ins linke Eck versenken, sodass es dann
ein
doch...
Ein sehr schönes Tor.
Ja, definitiv. Also er kann nicht nur knipsen und an der richtigen Stelle den Kopf hinhalten, er kann das auch selber rausspielen und hat mir auch durchaus gestern gut gefallen, dass er auch durchaus mal so diese klassische Mittelstürmerposition verlassen hat und auch mal rechts zu finden war, sich auch hinten die Bälle mit abgeholt hat und so. Hat mir sehr gut gefallen. Dir wahrscheinlich eher weniger.
Aber es hat erinnert an den Burgstaller, den man damals im Trikot des ersten FC Nürnberg gesehen hat. Also so gesehen war es auch ein nettes Wiedersehen, weil man sich erinnert gefühlt hat an die Zeit, als er solche Tore noch in Nürnberg geschossen hat.
Ja, ist mit seinen 31 auf jeden Fall noch nicht abzuschreiben.
Nee, also das geht noch bis mindestens 32 bei dem, glaube ich.
Also ich glaube, der hat sogar einen Vertrag bis mindestens 23, glaube ich. Also so lange sollte er noch fit bleiben.
Ja.
Hast du noch was zur ersten Hälfte oder sollen wir schon in die zweite Hälfte springen?
Ach, bei diesem Spiel ist mir jeder Sprung recht, deshalb gerne zweite Hälfte, die mit einer Verletzung bei euch begonnen hat, oder? Nachdem Manuel Scheffler auf den Platz gekommen ist. Wie geht's dem jungen Mann, der da vom Platz musste?
Eric Smith, habe ich noch nichts gehört, wie es ihm geht. Auf jeden Fall hat er im Zweikampf da den Ellenbogen von Scheffler abgekriegt und ich war mir aufgrund der Fernsehbilder nicht einig, er humpelte dann auch so ein bisschen vom Platz. Ich weiß nicht, also wahrscheinlich ist der Kopf auf jeden Fall mitgenommen worden, aber er sah auch nicht aus, als könnte er da eigenständig irgendwie den Platz verlassen. Ja. Ich habe jetzt noch nichts Offizielles gehört. Ich nehme an, da werden noch Checks gemacht momentan oder wurden heute noch Checks gemacht, bevor man es dann wahrscheinlich morgen offiziell verkünden will. Ich habe da auf der von Vereinsseite noch nichts Offizielles gehört. Vielleicht ist es auch in diesen Minuten, während wir reden, gibt es da schon Erkenntnisse. Aber ja, hoffen wir auf jeden Fall, dass da nichts Gravierendes ist. Und es zeigt einmal mehr, ne? Danke. Zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, Verletzungen am Kopf nicht zu unterschätzen. Ne? Also es gibt ja auch genug Beispiele aus anderen Spielen oder anderen Zweikämpfen, wo dann gesagt wird, ja komm, gehst kurz raus, der Mannschaftsarzt guckt kurz drauf, ja, kannst du drei Finger zählen, lesen vier, ja, okay, passt schon, ist ja nah dran und spiel mal weiter, geht schon.
Ja, ein Fußballproblem, ganz eindeutig.
Definitiv.
Dieser Umgang mit Kopfverletzungen. Aber ich glaube, euer Trainer hat gestern während der Pressekonferenz gesagt, dass es da sehr schnell klar war, dass man den vom Platz nimmt. Und das war ja dann eine mal coole Reaktion auf sowas.
Ja, bitter für ihn. Und wir haben aber dann mit Aremu, der, als er neu bei uns war, noch ein bisschen seine Findungsphase brauchte, mittlerweile aber durchaus in Verteidigung oder im defensiven Mittelfeld da durchaus zu gefallen weiß, viele Bälle festmacht und dann nach vorne treiben kann, auch eine gewisse Körperlichkeit mitbringt. Also das fand ich jetzt keine Schwächung durch die Auswechslung. Dann hätte es in der 56. eigentlich schon 0-2 stehen können, aber Burgstaller, den wir eben schon erwähnt haben, stand im Abseits.
Ja, knapp.
Ja, wirklich, wirklich knapp. Also ich glaube, diese berühmte Fußspitze oder maximal war es das Knie, viel mehr war es nicht.
Ja, es hätte ein Debakel werden können für den Club, also vielen Dank dafür auch nochmal, dass es mit einem 2-1 noch einigermaßen glimpflich ausgegangen ist.
Ja, wobei ich gelesen habe, also ihr habt in dieser Saison bisher 7-mal 0-1 zurückgelegen und habt danach in diesen 7 Spielen auch kein einziges von gewonnen.
Gefühlt ist das seit 7 Jahren so, aber naja, das muss euch nicht kümmern.
Das unterscheidet uns aber auch so ein bisschen voneinander, weil wir ja es irgendwie in dieser Saison eher gewohnt sind, bis auf die letzten Spiele, wo wir jetzt irgendwie eigentlich immer, also eigentlich haben wir sehr spät getroffen gestern gegen euch, eigentlich sind so die ersten 5 bis 10 Minuten momentan eher unsere Kragenweite. Und selbst wenn wir zurückgelegen haben, vorher haben wir zumindest noch ein Unentschieden geholt oder so, also das können wir schon.
Ja, das ist in Nürnberg tatsächlich auch, da haben wir glaube ich auch vor dem Spiel drüber gesprochen, seit diesem Jahr in der Bundesliga, sobald Rückschläge kommen, erinnern sich alle daran, dass sie die schlechteste Mannschaft des Planeten gefühlt sind und wissen, dass dieses Spiel in einer Niederlage enden wird. Und so kommt es dann auch meist.
Naja, also viel Kopfsache auch dann.
Ja.
Zwei Spielminuten finde ich ganz, ganz bezeichnend. Also in den 59. ist mir Mats das erste Mal aufgefallen, der da über links kam, aber sich dann an der Verteidigung festgedribbelt hat. Und im Nachhinein weiß man es, dass die 66. Minute mit der Einwechslung von Borkowski für Schleusener eine sehr gute war. Würdest du das auch so sehen?
Ja, Mats ist mir auch relativ spät aufgefallen. Man hatte so den Eindruck, dass er dann in der zweiten Halbzeit sich irgendwann gedacht hat, naja, so geht's dann auch nicht. Und so ein bisschen versucht hat, sein Spiel durchzuziehen, egal was da komme, sich Bälle sehr tief in der eigenen Hälfte oder zumindest in der Nähe der eigenen Hälfte geholt hat, um irgendwas zu machen. Also man hat seine Verzweiflung bemerkt, ob des Spielverlaufs. Und ja, Borkowski tatsächlich ein sehr, wie das sagt man, das belebendes Element im Clubspiel. Einer, der auch im Pressing gut ist, gelernt bei Red Bull.
Oh, ist das hast du den Markennamen gesagt.
Ja, das inzwischen habe ich habe kapituliert. Das Einzige, was ich noch rette, ist, dass ich nicht Red Bull Schule, sondern Red Bull Fabrik sage. Aber das wird auch nichts nützen in diesem ungleichen Kampf.
Muss ich mal schauen, ob ich im Schnitt da einen schönen Piepton über der Firma gucken.
Kannst du gerne. Wir haben es auch sehr lange versucht, sowohl in der Zeitung als auch in Podcasts und sonstiges nicht zu erwähnen. Und irgendwann dachten wir uns dann, naja, es ist halt, die sie in den Fußball eingekauft haben. Und
vor der Einwechslung, die wir gerade schon besprochen haben, ist ja dann wirklich das 0-2 gefallen. Ja, Lukas hieß er, ne? Lukas Mühl.
Ja.
Hatte wirklich einen rahmenschwarzen Tag, ist dann auch am zweiten Gegentreffer direkt beteiligt, weil er Chiré, der von der Außenlinie nochmal nach innen ziehen will, stoppt und der kommt zu Fall. Und dann gibt es völlig zu Recht Elfmeter, den dann Marmoush an Martinia vorbei, der zwar noch mit den Fingern drankommt, aber unhaltbar ins linke obere Eck wämst. Ja, und dann steht es 0-2. Wie war deine Gefühlslage?
Oh, meine Gefühlslage war entspannt. Weniger entspannt haben die Menschen hier in Nürnberg die Entstehung zu diesem Tor aufgenommen, weil sich an der Seitenlinie Manuel Schäffler und Tim Handwerker, der Linksverteidiger, gestritten haben kurz vor diesem Einwurf und dann auch noch der Trainer Robert Klaus sich in diese doch eher lautstarke Diskussion eingemischt hat und just in dem Moment St. Pauli natürlich den Einwurf schnell ausführt, Tim Handwerker noch am Diskutieren mit Mittelstürmer und Trainer, deshalb nicht als Linksverteidiger zu haben. Und ja, so wurde das Ganze vielleicht ein bisschen begünstigt, dass da dann über eure rechte Angriffsseite relativ schnell es in den Strafraum ging und Lukas Mühl dann sich doch eher doof anstellen konnte.
Ja, wir hatten schon mal irgendwie in den letzten Spielen, ich komme gerade nicht drauf, welches Spiel es war, aber wir hatten schon mal das, wo durch einen schnellen Einwurf, ich meine, es war gegen Heidenheim, aber ich kann mich auch lügen strafen gerade, wo wir einfach durch einen schnellen Einwurf die gegnerische Verteidigung überrumpeln und dann das Tor machen können.
Ja,
man muss halt schnell im Kopf sein. Gerade in dieser Situation, wo wir jetzt die Plätze getauscht haben, ihr seid jetzt auf 14, wir auf 13. Hättet ihr diesen Kopfballtreffer von Borkowski nicht noch gemacht, würden wir sogar vor Darmstadt stehen. Das ist nur ein Tor, was uns trennt.
Aber dann wäre auch dein Tipp nicht aufgegangen. Und das
ja, mega, dann, oder?
Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Ich wünschte, ich hätte Geld drauf gesetzt. Aber wenn man Geld auf den eigenen Verein setzt, dann wird man meistens enttäuscht und das ist dann... Naja.
Ja, ich kenne tatsächlich Kollegen, die immer gegen den eigenen Verein wetten, weil sie dann sagen, sie haben dann so oder so einen Grund, sich zu freuen. Finde ich aber auch doof. Ich war sehr, sehr davon überzeugt, dass mein 7-0 dann auch eintritt, aber nächstes Wochenende.
Also glaube ich, hättest du da nur 1 Euro draufgesetzt und es wäre tatsächlich eingetreten, hättest du da auch eine sehr gute Wettquote gehabt.
Lustig ist, dass ich... während der WM 2014 vor dem Halbfinale auch 7-0 getippt habe und das dann aber 7-1 ausging. Naja,
das ist natürlich bitter.
Das ist die Historie dieses Tipps.
Okay, aber wir wollen hier nicht mehr noch mehr über irgendwelche Wettanbieter oder irgendwas Ähnliches
sprechen. Auf keinen Fall. Ich habe auch nie Geld gewettet, deshalb... Ich tippe einfach immer nur 7-0 und irgendwann wird er mal in Erfüllung gehen, dieser Tipp.
Alles klar, aber wie du schon sagst, 0-2-Führung, ihr kommt nochmal auf ein Tor ran.
Was erstaunlich war, dass St. Pauli dann so ein bisschen fahrig wurde, oder?
Ja, also zum einen ist es so, das war auch schon beim Spiel davor gegen Sandhausen so, da haben wir auch das 2-0 gemacht und kurz darauf, ich weiß nicht, ob sie sich ganz so sicher fühlen, weil sie denken, okay, es sind ja jetzt 2 Tore Abstand, das kann ja so schnell jetzt nicht dramatisch werden. Also ich glaube, gegen Sandhausen waren es auch nur 5 bis 10 Minuten maximal, bis da der Anschlusstreffer kam. Und ja, so war es bei euch jetzt fast wieder, also auch ja, 12 Minuten, ne, bis zwischen dem Elfmetertreffer und dem Kopfball von Borkowski, den er zwar auch gut trifft, aber ich weiß nicht, ob der so unhaltbar für Stojanovic war.
Ja. Einigen wir uns drauf. Er trifft ihn sehr gut.
Okay, jetzt nimmst du unseren Torhüter in Schutz, finde ich gut.
Ja.
Gehen wir mal ein bisschen weiter, weil dann hat, du hattest es eben schon angesprochen, dass Mats Möller-Dahli da durchaus gesagt hat, okay, das ist zwar nicht meine Position, für die ich hier eingesetzt bin, eigentlich war ja so ein bisschen zentral als Zehner gedacht, zumindest von der Startaufstellung her. Aber hat sich dann immer öfter mal auf seine altbewährte linke Seite rausfallen lassen und von da dann auch auf jeden Fall, ich gucke nochmal gerade auf meinen Spickzettel, in welcher Minute das war, 82. Wo er sich komplett an der 16er-Linie entlang tankt, bis in die Mitte, bis er eine Lücke sieht und dann abzieht und Stojanovic kann den aber noch parieren. Aber das ist halt, ne, das sind glaube ich, wenn es nicht so ein knappes Spiel gewesen wäre, hätten wir da auch als St. Paulianer, glaube ich, dem Mats gegönnt, dass er da einen Erfolg hat. Aber beim Stand von 2-1 müssen wir leider sagen, nee, tut mir leid. Ein andermal. Du darfst die Tore gerne in anderen Spielen schießen und deinem jetzigen Verein helfen, in der Liga zu bleiben.
Ja, wird schwierig genug. Diese Schlussbemühungen des Clubs waren jetzt auch nicht wirklich so überzeugend. Also das hätte mal irgendwie einer reinfallen müssen, um da noch ein sehr unverdientes Unentschieden zu erreichen für den ersten FC Nürnberg. Deshalb war das schon okay, dass es beim 2-1 geblieben ist.
Ja, trotzdem hätte ich ich wollte eigentlich nicht zittern. Ich dachte eigentlich, okay, nach dem 2-0 legen vielleicht noch einen oben drauf, dann sind wir auf jeden Fall safe, das holt der Club nicht mehr auf. Aber dann noch so zittern zu müssen, eine Viertelstunde lang oder so, und dann noch diese dramatischen Schlussminuten, wo ja auch euer Trainer sich nochmal eingeschaltet hat, weil er das völlig unberechtigt fand, dass wieder ist Scheffler beteiligt und Stojanovic kommt irgendwie aus dem Strafraum und wämst ihn mit um. Ich habe da keinen Elfmeter gesehen. Klaus wollte offensichtlich einen haben und hat dann irgendwie angefangen zu diskutieren. Irgendwie Ziereis hat er sich dann noch mit ihm gekabbelt, nennen wir es mal freundlich. Weil irgendwie vorher wahrscheinlich, also ich habe es nur am Rande irgendwie mitbekommen. Auf Twitter hieß es dann irgendwie, ja, es gab irgendwie ein Gespräch, was er vielleicht nicht besser nicht hätte hören sollen, oder ein Streit um diese Szene. Ich weiß nicht, hast du da mehr rausfinden können, was da jetzt letztendlich für diesen kleinen Kragenplatzer gesorgt hat?
Tatsächlich nicht. Also erstmal kein Elfmeter, wobei man das in Zeiten des Video Assistant Referees nie so sagen kann, auf welche Ideen die da in diesem Keller noch kommen. Und ja, das Robert Klaus ist ein durchaus emotionaler Trainer, auch wenn man das seiner Sprache auf Pressekonferenzen manchmal nicht anmerkt, und er ist auch schon vom Platz geflogen, und diesmal ging es ihm, glaube ich, wirklich nicht darum, diesen Elfmeter nochmal zu fordern, sondern das hat er sehr glaubhaft klar gemacht, dass er da sich eher aufgeregt hat über die vielleicht nicht so ganz jugendfreien Wörter, die da in diesen Gespräch zwischen Hamburgern und Nürnbergern gefallen sind. Aber mehr weiß ich dazu auch nicht, und ist ja auch nicht dramatisch. Hat eine gelbe Karte bekommen, alles gut.
Finde ich aber eigentlich immer geil. Also ich erinnere mich, als Thomas Meckle bei uns Trainer war, ist er direkt in seinem ersten Spiel auf die Tribüne verbannt worden. Das war ein sehr schöner Einstand. Eigentlich mag ich das, wenn Trainer da so hitzig werden. Sie sollten sich übertreiben, aber...
Genau, wenn es nicht vollkommen dumm dreist rüberkommt, dann finde ich das durchaus auch okay, dass man sich mal ein bisschen mit Schiedsrichtern streitet.
Tja, vielleicht wäre es einfach besser gewesen, Ditgen oder Matanovic, die hatten noch große Chancen auf unserer Seite, weil wir dann natürlich, weil ihr nach vorne gedrängt habt, noch unsererseits dann zu Kontern gekommen sind. Diese großen Chancen, ich glaube, wir hatten am Ende 10-4 Chancen, habe ich immer beim Kicker gelesen. Ihr habt aus diesen Vieren eine reingemacht, wir aus diesen 10 plus 2, wenn man... Ich weiß nicht, ob der Elfmeter da überhaupt mit reinzählt, wenn, dann wäre es noch dramatischer. Wir sollten wieder anfangen, uns mehr für unsere guten Chancen zu belohnen, dann ist die Schlussviertelstunde auch nicht so dramatisch. Und der Trainer muss sich nicht aufregen, weil wenn es in der 90. plus 5 3-1 steht, dann brauchst du dich auch nicht aufregen.
So ist es. Könnt ihr eigentlich noch aufsteigen? Habt ihr das schon ausgerechnet, wie weit ihr noch von Bundesliga und Europapokal entfernt seid?
Ich gehöre nicht zum Teil dieses Teams, die da ganz schnell in diese Richtung gehen. Also Mike hatte letztens irgendwie geschrieben, dass es nur 17 Punkte auf Platz 1 sind. Das ist ja jetzt auch gerade so.
Ja.
Oben, wer ist das da oben? Die drei Mannschaften, der HSV, Kiel und Bochum.
Da habe ich keine Ahnung. Ich wir müssen hier nach unten blicken, deshalb. Ich habe ab Platz 11 alles im Blick, aber was da oben passiert, kein Plan.
Naja, wir gucken ja aus regionalem Bezug.
Ach so.
So ein bisschen da oben hin.
Weil könnten wir hier dann eigentlich auch, aber ja, jetzt muss St. Pauli aufsteigen, dass ich das jetzt auch mal in diesem Podcast hier festgehalten habe. Alles andere wäre eine Enttäuschung. Das ist der 7-0-Tipp der Saisonprognosen, den ich hier jetzt abgegeben habe. St. Pauli steigt auf.
Nein, ich freue mich einfach, dass da oben noch alles eng ist und es immer noch realistisch ist. Jetzt eben habe ich den Namen gesagt, jetzt sage ich nur noch Vorstadt. Dass wir das ist ja schon der übernächste Spieltag, wo wir dann sie zu Hause empfangen. Und es wäre einfach so geil, wenn wir dafür sorgen können, dass sie da zumindest zeitweise auf Platz 4 runterfallen, wenn die Mannschaften drumherum es gut anstellen. Also zumindest Bochum sehe ich da als eindeutigen Favoriten, sich da zumindest um Platz 1 zu käbbeln. Kiel hat manchmal so eine kleine Schwächephase, haben irgendwie auch gegen Osnabrück verloren, glaube ich. Und Fürth, ja, muss man auch mal sehen, wie lange die das noch tragen. Aber ich finde es gut, dass das da oben noch so eng ist und dass es nicht, wie in den letzten Jahren war es ja immer so, dass sich ein, zwei Vereine sehr lange da oben schon herauskristallisiert haben.
Aber war das nicht immer der HSV und der ist dann am Ende doch nur Vierter oder so geworden? Also.
Ja, das, aber das ist ja auch einfach besagter Verein, der macht ja immer solche Sachen.
Ja, spannend. Alles in alle Richtungen in dieser Liga.
Gut, wir haben das Spiel schon verlassen. Ich weiß nicht, hättest du noch irgendwas zu ergänzen gehabt, außer dass Scheffler froh sein kann, dass er nur gelb gesehen hat und nicht auch noch vom Platz musste? Das musste ich jetzt noch kurz loswerden.
Ja, ich habe mich da jetzt bloß gerade an den Sky-Kommentator erinnert, der sehr ausgiebig betont hat, dass es doch vollkommen normal ist, wenn man beim Sprung die Ellbogen im Gesicht des Gegners landen lässt. Also ja, nee, ich bin cool. Froh, dass dieser Spieltag vorbei ist. Traurig, dass dieser Podcast jetzt auch vorbei ist, offenbar.
Ne, wir können noch so ein bisschen rundum geblinkelt machen. Wir können, also zum einen darfst du gerne, ihr habt heute schon in eurem Podcast über das Spiel gesprochen.
Ja, sehr lange.
Ich habe noch nicht reingehört, es geht über eine Stunde, ja.
Ja.
Aber du darfst, also ich werde es auch wieder verlinken, wo man den findet, wenn man sich anhören möchte, wie die Gegner unseren Sieg einschätzen. Das ist immer schöner, als wenn man gegnerische Podcasts hört über Spiele, bei denen man verloren hat. Aber die Folge heißt Abkippender Hass, das musst du mir kurz erklären.
Abkippender Hass, ja. Bei diesem Abkippen ging es um natürlich die Analyse von Robert Klaus, der eine abkippende Dreierkette, oder wie war das nochmal? Ich hab's in Ballbesitz sind wir in die Dreierkette abgekippt, hat er ja gesagt während dieser PK. Und um den Hass geht's beim ersten FC Nürnberg ständig. Also das ist eher so ein Running Gag, weil wir immer mal wieder Titel mit Hass bei diesem Podcast haben, nicht ganz ernst gemeint, ne? Natürlich. Ich glaube, vor ein paar Wochen hieß es mal mehr Hass, aber so als Aufforderung an die Mannschaft, noch hässlicher Fußball zu spielen, aber es hört niemand auf uns und deshalb, was vielleicht ganz gut ist, aber eher so als Gag gedacht.
Okay, werde ich trotzdem mal reinhören und mal gucken, wie ihr das so sonst insgesamt seht. Dann, ja, eigentlich die Frage aus dem Hingespräch auch nochmal gestellt. Wie geht es denn jetzt weiter? Muss man jetzt oder hält man jetzt trotzdem am Trainer fest? Wie ist jetzt die Stimmungslage? Weil es wurde ja irgendwie vorher kolportiert, dass dieses Spiel eigentlich gewonnen werden muss. Wie schätzt du jetzt die aktuelle Lage beim Club ein? Vielleicht so als Ausgangsthema noch, bevor wir hier langsam den Deckel drauf machen.
Wir können gern den Deckel drauf machen. Ich glaube auch schon im Vorgespräch erwähnt, man weiß es nicht, wie sich die Dinge beim 1. FC Nürnberg entwickeln. Es ist durchaus möglich, dass morgen alles explodiert. Momentan macht es noch den Eindruck, als würde dieses Ding, man zieht die Saison jetzt irgendwie durch. Und hofft, dass sie gut ausgeht, als würden das weiterhin alle befolgen. Aber es ist der erste FC Nürnberg, deshalb könnte es sein, dass morgen die Trennung von Sportvorstand, Trainer und 40 anderen Angestellten verkündet wird. Mal gucken.
Und der Zeugwart und der Greenkeeper, genau, auch gleich mit.
Ja, exakt.
Wobei ich sagen muss, der Platz sah zumindest gar nicht so schlecht aus. Also da, den solltet ihr nicht entlassen, der macht einen guten Job.
Die machen tatsächlich einen guten Job und das schon seit Jahrzehnten fast ist in Nürnberg. Der Platz immer das geringste Problem.
Okay, dann werden wir das weiter verfolgen. Osnabrück hat den Anfang gemacht, zumindest was den Keller da unten angeht. Sandhausen hatte ja schon gewechselt. Osnabrück hat jetzt auch den Trainer freigestellt. Mal gucken, wer da noch alles nachzieht. Ja. Es werden ja immer mehr Vereine da unten reingezogen, so langsam habe ich das Gefühl.
Ja, nur ihr verabschiedet euch da. Das ist ein bisschen schade, aber naja, viel Spaß in der Bundesliga.
Wie gesagt, ich würde nicht so weit gehen. Uns gehen halt nur die Formulierungen, also gerade im Blog gehen uns die Formulierungen aus, wie man sich denn jetzt fühlt. Weil wir, also das letzte Mal drei Auswärtssiege in Folge hatten wir 2017. Das ist jetzt auch immerhin schon, ich glaube, es war Herbst 2017, sind auch schon 3,5 Jahre jetzt. Man kennt dieses Gefühl einfach nicht mehr. Weil man, also sonst war es immer so, wenn du gut gespielt hast, danach kam irgendein Kackspiel, dann hast du es wieder ganz gut gemacht oder zumindest unentschieden gespielt und danach wurde es wieder besser. Also, aber diese diese Konstanz, das ist uns völlig, also zumindest ich kann mich da nicht erinnern, wann das letzte Mal so gut lief.
Genießt es. Hier ist bloß der Niedergang konstant, aber kann sich ja auch wieder ändern. Ihr seid da vielleicht ein bisschen Vorbild für den ersten FC Nürnberg.
Oha. Gut, Fadi, hast du noch berühmte letzte Worte? Sonst würde ich noch ein bisschen Housekeeping machen und dann machen wir wirklich Schluss hier.
Mach das mal und wir machen Schluss.
Okay, das war das nach dem Spielgespräch zum dritten Auswärtssieg. Ich sag's gerne nochmal wieder in Folge beim ersten FC Nürnberg. In diesem Format geht's weiter mit der Partie gegen Darmstadt. Ein Heimspiel, was Bobby besprechen wird. Dann ist auch schon Derby. Da hat Michael diesmal das Losglück und darf über diese Partie sprechen. Und mich hört ihr dann wieder, wenn es auswärts nach Karlsruhe geht. Bis dahin, danke fürs Zuhören und macht's gut.